Willkommen bei einer neuen Folge Klassenfrage.
Unser Thema diesmal Union Busting.
Wir sind Nina Scholz, ich bin Journalistin.
Und ich bin Katja Barthold und arbeite als Gewerkschaftssekretärin. Nina, worum geht es denn heute genau?
Heute geht es in Klassenfrage um Union Busting. Übersetzt heißt das so in etwa Gewerkschaftszerstörung, aber in Deutschland ist das meistens Verhinderung von Betriebsratsarbeit. Und das ist auch tatsächlich gar kein so kleines Problem in Deutschland, wobei keiner genau weiß, wie groß es eigentlich ist, weil es keine Erfassungsstellen für Union-Busting oder Betriebsratsgründungen etc. in Deutschland gibt. Aber auch wenn offizielle Angaben fehlen, gibt es trotzdem ein paar aussagekräftige Zahlen. Also Institute erheben immer mal wieder Zahlen. Und 2020 hat zum Beispiel das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut, WSI, verschiedene Geschäftsstellen der deutschen Gewerkschaften ausgewertet. Und da haben 84 von 172 Geschäftsstellen gesagt, sie hätten Union-Busting-Fälle gehabt. Also das ist schon eine ordentliche Zahl. Und ich glaube, letzte Woche gab es auch eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Und das ist tatsächlich dann schon ganz schön dramatisch. Die haben gesagt, so wenige Betriebsräte gab es noch nie, also seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Also die Zahl der Betriebsräte in deutschen Unternehmen sinkt stetig, sagt die Studie. Nur noch jeder dritte Beschäftigte wird von einem Betriebsrat vertreten, steht da drin. Und das ist dann schon wirklich auch eine Erosion der Mitbestimmung. Davon kann man schon sprechen. Nun soll es bei uns heute darum gehen, was man eigentlich machen kann, wenn man Union Busting erlebt, weil wir stellen uns ja die Klassenfrage. Und deswegen stellen wir die Frage, was können Beschäftigte tun und wie können sie sich wehren?
Genau, in den Medien kriegen wir ja oft die Extremfälle mit, was Union Busting alles sein kann, aber auch jeden Tag in den Betrieben und den Dienststellen sehen sich Beschäftigte, die sich einsetzen wollen für ihre Interessen, mit Teilen von Union Busting oder diesen Methoden auch konfrontiert. Das macht vor allen Dingen was mit den Menschen, aber im Großen und Ganzen macht es auch was mit demokratischen Strukturen in Betrieben. Ja, und wo hört eigentlich Klassenkampf auf und wo fängt Union Busting an? Das wollen wir am Ende dann nochmal diskutieren. Und wir haben dafür einen sehr guten Gast, nämlich Raphael Rheinstein-Wagner, eingeladen. Der ist Betriebsrat bei Vicus, einem mittelständigen Familienunternehmen, haben wir heute auch nochmal gelernt, als Werkzeughersteller in Nordhessen. Und ja, er hat mit seinen Kolleginnen und Kollegen genau das getan, was man braucht im Betrieb, um gute Mitbestimmung zu haben, nämlich einen Betriebsrat gegründet. Und wie ihm da Union Busting begegnet ist und wie sie damit umgegangen sind, das erfahren wir heute. Ja, willkommen Raphael bei Klassenfrage. Schön, dass du da bist. Vielleicht erstmal, damit wir dich kennenlernen können. Wer bist du? Wo arbeitest du? Was ist dein Beruf? Erzähl doch mal von dir.
Mein Name ist Raphael Rheinstein-Wagner. Ich bin derzeit Betriebsratsvorsitzender der Vicus Sägenfabrik. Das ist ein kleines mittelständisches Unternehmen im Umkreis von Kassel. Und ich war dort vorher als Instandhalter und bin auch in dem Unternehmen ausgebildet worden. Und wir haben vor einigen Jahren erfolgreich einen Betriebsrat gegründet und seitdem mache ich jetzt was anderes.
Genau, bevor wir schon gleich in die Details kommen, wie lange bist du jetzt gesamt da? Wie lange arbeitest du da schon?
Ich bin im Unternehmen seit, ich glaube, 2011 oder 2012. So.
Ja, erzähl doch mal was zum Unternehmen. Wie kann man das sich denn vorstellen? Ist das ein großes oder ein kleines? Wie ist so eure Stimmung?
Also der Betrieb ist circa 500 Beschäftigte groß, also solider Mittelstand, würde ich sagen, ist aber ländlich gelegen und so ein bisschen in der Region der Platzhirsch. Wir stellen Sägebänder her, also hauptsächlich für industrielle Anwendungen. Und ich würde sagen, das Unternehmen ist durchaus sehr konservativ geprägt. Liegt sowohl an der Region als auch daran, dass es inhabergeführt ist. Also die Firmeninhaber haben einen, ich sag mal, immensen Einfluss natürlich auch auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die Kultur, die dort vorherrscht. Und das macht es so ein bisschen speziell. Aber man kann auch sagen, dass sich der Betrieb in den letzten Jahren nochmal sehr stark gewandelt hat. Also die modernen Einflüsse, nicht zuletzt durch Digitalisierungstrends etc., haben natürlich auch den ländlichen Raum mittlerweile erreicht und haben da auch so ein bisschen die Arbeitswelt verändert im Vergleich zu den letzten Jahren.
Wenn du jetzt sagst, eher ländlich, wie setzt sich denn die Belegschaft zusammen? Kennt ihr euch auch, also es ist eh sehr vernetzt, wie ist die Belegschaft so zusammengesetzt?
Ja, wir kennen uns untereinander eigentlich alle. Ich würde auch sagen, ich kenne eigentlich schon alle mit Namen. Das ist noch gerade so die Unternehmensgröße, wo es irgendwie ganz gut geht. Und tatsächlich haben wir auch eine relativ lange Betriebszugehörigkeit immer gehabt. Also das hat uns immer ein Stück weit ausgezeichnet, glaube ich, auch als Betrieb, dass da nicht so dieses typische, man ist 1-2 Jahre da und geht wieder, sondern man hat einen relativ großen Grundstock an Belegschaft, der einfach lange da ist. So, und das prägt natürlich auch die Unternehmenskultur sehr stark, weil man die Akteure dann auch einfach über die Jahre gut kennenlernt. So, das ist schon so, ja.
Ja, ist eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen dann wahrscheinlich, oder?
Früher noch deutlich mehr als heute, aber absolut. Also das hat immer einen sehr, sehr hohen Einfluss auch auf die Beschäftigten gehabt. Also es war eins der Argumente, die man sehr, sehr oft gehört hat in der Vergangenheit und auch heute noch, dass man sich dem Ganzen sehr verbunden fühlt auch. Ist jetzt auch auf der anderen Seite keine Überraschung, man verbringt natürlich auch eine Menge Zeit an der Arbeit. Aber ich glaube, für viele ist es schon auch ein bisschen mehr als ein normaler Arbeitgeber gewesen immer, ja. Und wahrscheinlich bis heute immer noch für viele, ja.
Du hast ja gerade schon gesagt, es hat sich trotzdem ein bisschen was geändert. Ich glaube, 2019 hat sich bei euch ja ganz schön was geändert, oder?
Ja, genau. Wir hatten natürlich, wie viele andere Betriebe zu der Zeit, mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie einige Schwierigkeiten. Und so war es bei uns auch. Die Firma hat sich nach eigenen Aussagen in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Situation befunden und hat sich dann, ich glaube, das müsste im November gewesen sein, auf jeden Fall kurz vor der Weihnachtszeit, hat man sich dazu entschlossen, knapp 80 Beschäftigte zu entlassen. Und das kam dann irgendwie in einem, in einer schriftlichen Form ist das den Beschäftigten zugegangen. Davon wusste auch vorher keiner was. Also es ist am selben Tag eine Veröffentlichung hochgeladen worden, firmenintern. Und da war dann eben die Ankündigung, man wolle eine Abteilung schließen und würde in dem Zuge 77 Leute, waren es glaube ich, entlassen. Und die Dokumente, wo das eben drinne stand, die sind auch den nächsten Tag schon bei den ersten Leuten in der Post gewesen, zeitgleich mit den Weihnachtsgrüßen. So, und das hat natürlich auch irgendwie für eine Menge Irritation gesorgt. Und es hat sich sehr schnell auch in der Firma gezeigt, dass es irgendwie, ich will es nicht wahllos nennen, aber dass es keinem klaren Konzept gefolgt hat. Also die Argumentation, man habe eine Abteilung geschlossen und infolgedessen würde man eben entsprechend Leute entlassen, hat nur sehr, sehr bedingt gegriffen. Ich glaube, von der Abteilung selbst war nicht mal eine Handvoll dabei. Und der Rest war wirklich kreuz und quer. Also Leute, die über 25 Jahre im Unternehmen waren, Leute, die relativ kurzfristig im Unternehmen erst beschäftigt waren. Und das hat natürlich einfach eine immense Schockwirkung gehabt, würde ich mal sagen. Weil gerade auch für Menschen, die sich mit dem Unternehmen schon immer identifiziert haben und vielleicht 25 Jahre oder länger im Unternehmen sind, dann von heute auf morgen entlassen zu werden, ist natürlich schon ein starkes Stück, ne?
Ja, so viel zu Familienunternehmen dann, ne?
Ja.
Seid ihr da schon auf die Idee gekommen, einen Betriebsrat zu gründen?
Ehrlich gesagt sind wir schon einige Jahre zuvor und auch nicht zum ersten Mal auf diese Idee gekommen. Nur leider hat das aus mehreren Gründen in der Vergangenheit nicht funktioniert. Also es gab, müsste ich jetzt lügen, ich glaube einmal um das Jahr 2010 ungefähr, gab es schon mal einen Versuch. Und auch davor gab es schon mal Interessenten, die einen Betriebsrat gründen wollten. Das Problem war, dass die Firma gerade seitens Führungskräfte und der Firmeninhaber in erster Linie immer sehr, sehr vehement dagegen gestanden hat. Also da sind dann immer so Sprüche gefallen, wenn irgendjemand versucht, hier einen Betriebsrat zu gründen, dann schmeiße ich alle raus, mir egal, was es kostet, so sinngemäß. Und das hat natürlich auch schon viele eingeschüchtert, die einfach sich natürlich in einem starken Abhängigkeitsverhältnis wähnen und die dann Angst um ihre berufliche Perspektive hatten, aber trotzdem irgendwie das Ganze für nicht richtig befunden haben, was da auch schon in der Vergangenheit passiert ist. Und im Jahr 2010 gab es schon mal so einen Versuch, wo betrieblich Aktive das versucht haben, eine Betriebsratsgründung in die Wege zu leiten. Aber leider ist es dann auf der Wahlversammlung zu, ich nenne es mal einem proaktiven Eingriff der Arbeitgeberseite gekommen, wo man dann im Endeffekt den Gewerkschaftsfunktionären das Rederecht mehr oder weniger abgesprochen hat, hat einen hauseigenen Wahlleiter auf der Versammlung ins Leben gerufen. Das war dann eher so, hat ja keiner dagegen, dass ich das mache. Das war damals der Fertigungsleiter, wenn ich da richtig informiert bin. Und natürlich hat sich da auch keiner irgendwie aktiv gegengestellt, weil es natürlich auch so eine merkwürdige Situation steht, ja dann keiner auf und sagt, ja Moment, ich habe da ein Thema, wenn da irgendwie 400 Leute sitzen. So. Und der hat dann auch ziemlich schnell die Frage gestellt, wer ist denn überhaupt dafür, dass wir hier einen Betriebsrat gründen? Und vorher hatte man ja schon in einer eigenen Veranstaltung sehr, sehr ausgiebig erläutert, dass ein Betriebsrat mit Kosten verbunden sei und noch kriegt man ja Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Und man ist sich gar nicht so sicher, ob man das in Zukunft noch leisten könne, wenn man eine Mitarbeitervertretung hätte. Und dann hat der damalige, ich nenne ihn mal Unternehmenssprecher, der die Wahlversammlung da an sich gerissen hat, gefragt, ja, wer möchte denn jetzt einen Betriebsrat? Der soll da einfach mal die Hand heben. Und im gleichen Moment sind wohl die Führungskräfte mit Listen durch die Reihen gegangen und waren bereit, diejenigen aufzuschreiben, die sich jetzt melden würden. Hat dann natürlich auch keiner getan. Und damit war die Versammlung beendet. So. Und fast 10 Jahre später gab es dann eben nach dieser Massenentlassung, nach diesen 77 Kündigungen im Jahr 2019, natürlich eine Menge Frust in der Belegschaft darüber und auch wieder ein Kreis von, ich nenne es mal, mutigen Leuten, die gesagt haben, so kann es eigentlich nicht weitergehen und wahrscheinlich wäre es doch ganz anders gekommen, wenn wir eine Mitarbeitervertretung gehabt hätten.
Ja. Jetzt nimm uns doch mal, weil es ist ja jetzt, das, was du beschreibst, ist ja tatsächlich, also es ist zwar sehr vielleicht ein Höhepunkt von dem, was aber in vielen Betrieben passiert, wenn Beschäftigte sich für einen Betriebsrat einsetzen. Es gibt ja auch sehr prominente Beispiele von Betriebsratsgründungen, zum Beispiel Tesla. Aber nimm uns doch mal mit in die Stimmung, die ihr dann vor Ort auch hattet. Also ihr wart dann vorher schon, ne? Ihr habt ja vorher Kandidaten, also im Wahlverstand hat die Kandidaten aufgestellt und dann, es gibt ja sehr viel Vorarbeit. Wie war denn dann für euch die Situation persönlich in der Versammlung? Habt ihr damit gerechnet, dass das passiert?
Also ich persönlich war selber gar nicht dabei. Ich bin erst kurz danach ins Unternehmen gekommen. Ich glaube, so wirklich damit gerechnet hat niemand. Und selbst wenn, hätte sich, glaube ich, keiner getraut, irgendwie zu intervenieren. Also das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ich sag's mal so, auch wenn wir in einem Rechtsstaat leben, heißt das noch lange nicht, dass jeder seine Rechte wirklich kennt. Und meine Beobachtung ist, dass das gerade in der Arbeitswelt sehr oft der Fall ist und die Menschen eigentlich davon ausgehen, dass was man im Unternehmen so macht, wird schon irgendwie so seine Richtigkeit haben. Und ich glaube, dass auch dieser Effekt zusätzlich zu dieser Gruppendynamik, die dann entsteht, ne, also es ist ja sowieso schon immer schwierig bei, ich nenne es mal größeren Versammlungen, irgendjemanden dazu bewegen, sich proaktiv für oder gegen etwas zu äußern. Das ist ja auch schon oft zu beobachten. Und gerade in solchen Momenten, glaube ich, kann man da fast einen Strich drunter machen, dass wenn keiner irgendwie einen, ich sag mal, irgendwie gearteten, emanzipatorischen Prozess durchlaufen hat, wo wirklich ein ausgeglichenes Bild zwischen dem, was sein dürfte oder wie es sein müsste und dem, was gerade passiert, vorherrscht. Und das war eben zu der Zeit so. Und ich glaube, man hat es auch seitens der IG Metall damals überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also selbst die Gewerkschaftsfunktionäre, die eigentlich die Wahlversammlung zum damaligen Zeitpunkt ausgeschrieben hatten und die sie durchführen wollten, wurden total überrumpelt. Also die Geschichte dazu war, glaube ich, dass der Gewerkschaftssekretär und eine Kollegin eigentlich auf die Bühne kamen und gar nicht wussten, dass es vorher schon eine eigene Veranstaltung der Geschäftsführung gab, wo 3 Stunden lang erzählt wurde oder x Stunden lang erzählt wurde, wie schwierig das denn wäre, wenn man einen Betriebsrat hätte und was das für negative Folgen für alle haben könnte. Das wussten die nicht. Und dann kamen die natürlich in dem Wissen in die Firma, dass das jetzt eigentlich ja durchaus ein paar Fürsprecher finden würde. Letzten Endes wurden sie auch total davon überrumpelt, dass jemand aus dem Unternehmen aufgestanden ist und gesagt hat, ja, dann mache ich jetzt hier den Wahlleiter, hat ja keiner was gegen, oder? Fragezeichen. Und dann waren die ja quasi schon in dem Moment, ich will nicht sagen überflüssig, aber überwältigt und hatten noch nicht mal irgendwie ein Hoheitsrecht auf dieser Veranstaltung, so was zu sagen. Das hat natürlich auch dem Image der IG Metall nicht wirklich gut getan. Ne? Ist einfach nachhaltiger Schaden gewesen.
Weißt du denn, was deine Kollegen damals motiviert hat, einzugründen? Weil es klingt jetzt so, als hättet ihr einen Tarifvertrag. Du hast jetzt gerade schon von Weihnachtsgeld gesprochen.
Also wir haben keinen Tarifvertrag, bis heute nicht. Die Firma hat sich aber nach eigenen Aussagen immer traditionsgemäß daran angelehnt. Ist jetzt, glaube ich, auch kein wirkliches Geheimnis, dass das durchaus in der Arbeitswelt auch häufiger passiert, damit, ich sag mal, die gewerkschaftliche Handhabe keinen Überhang nimmt oder die Leute zu proaktiv ihre Rechte einfordern, wenn sie ja quasi auf dem Silbertablett immer in Stückchen geliefert kriegen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, was der damalige Auslöser war. Aber es gab natürlich auch damals schon Dinge, die nicht vernünftig liefen. Also ich nenne es jetzt einfach mal die festgeregelten Strukturen. Wie verhält sich das mit Beziehungen in einem Unternehmen oder mit Familien oder mit Stellenausschreibungen? Und wer hat da überhaupt welches Anrecht? Auch davor gab es schon Entlassungswellen, die mit Sicherheit auch schwierig waren und durchaus eine Dynamik in diese Runde reingebracht haben. Also es gab, glaube ich, schon immer irgendwie mal mehr, mal weniger Handlungsbedarf seitens der Beschäftigten. Aber dass sich das irgendwie ja so leicht hätte bahnbrechen können, war halt einfach in der Vergangenheit leider nicht der Fall.
Und dann hattet ihr die Situation, die du gerade beschrieben hast, und seid ihr dann, also wie war dann das Erbe, als du dann dazu gekommen bist? Welche Stimmung hat dann geherrscht? Wie war denn dann das Klima im Betrieb?
Also ich würde vielleicht bei mir noch mal ein paar Jahre zuvor irgendwie einhaken, weil ich hatte so den ersten Moment, wo ich angefangen habe, die Dinge aktiv zu hinterfragen. Ich glaube 2018 oder so oder 2017, ich bin mir gerade nicht sicher. Da sollten die Arbeitsverträge vereinheitlicht werden und im Zuge dessen hat man den Leuten gesagt, entweder du unterschreibst jetzt den neuen Arbeitsvertrag oder wir haben halt hier ein Problem. So, und das galt natürlich auch für Leute, die alte Arbeitsverträge hatten. Und damals hatte die IG Metall eine Infoveranstaltung angekündigt. Und die war in einer Gaststätte im Ort, wo auch die Firma ist. Und dachte ich, na klar, betrifft ja auch mich, gehe ich hin. Und stand ich mit ein paar Kollegen noch vor der Tür. Und dann haben die mir schon gesagt, ja, der Fertigungsleiter bzw. der Produktionsleiter fährt schon als mit dem Auto die Straße hoch und runter. Und dann dachte ich, na gut, was will er denn machen? Finde ich ja irgendwie ein bisschen skurril, aber was soll's? So. Und dann ging die Veranstaltung los. Ich habe mich dann an den Tisch gesetzt. Es waren leider nur 20 Leute da, so über den Daumen, von über 500 Leuten, die es eigentlich betrifft. Und in dem Moment, wo der Gewerkschaftssekretär eigentlich anfangen will, was zu sagen, geht die Tür auf. Der Fertigungsleiter und mein damaliger Vorgesetzter kommen rein und setzen sich an den Tisch. Der Gewerkschaftssekretär wusste natürlich nicht, wer das ist. Alle anderen schon. Und die Stimmung war gedrückt. Keiner hat irgendwas gesagt. Und nach diesen, ich weiß nicht, 2 Stunden Veranstaltung wurde dann der Gewerkschaftssekretär mit den Worten, wir sind hier auch immer gut ohne IG Metall und immer gut ohne Betriebsrat klargekommen, wir kriegen das schon ohne sehen, ist der aus dieser Gaststätte rausbegleitet worden von den 2 Personen. Und ich stand daneben und habe das gesehen und dachte mir, ja, also ich bin zwar kein Anwalt, aber richtig ist das nicht. So. Und das war sozusagen der Moment, wo ich angefangen habe, mich aktiv damit zu beschäftigen. Und als es dann zu den Massenentlassungen in 2019 beziehungsweise 20, ich weiß es gar nicht mehr genau, kam, kannte ich mehr oder weniger meine Rechte. Also ich hatte im Vorfeld auch schon versucht, ein paar Leute zu dem Thema zu motivieren, habe gemerkt, wie schwer das ist. Und ich würde sagen, so von meinem Empfinden war das dann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
Wie seid ihr denn vorgegangen? Also, was ich mich gerade gefragt habe, als du das erzählt hast, also das klingt ja so nach klassischem Union-Busting-Playbook, wenn man sich das irgendwie, wenn man dir zuhört. Wart ihr 2019, als die Entlassung kam, eigentlich im Lockdown oder wart ihr vor Ort auf der Arbeit?
Ja, das war die Hochphase der Corona-Pandemie oder ja, auf jeden Fall war das eine sehr, sehr schwierige Zeit. Die Büromitarbeiter hat man damals direkt ins Homeoffice geschickt. Für die war das nicht so die starke Hürde. Also da war man relativ gut vorbereitet. Aber wir in den produktionsnahen Bereichen und auch die Fertigung selbst, wir waren natürlich an der Arbeit. Aber es war unheimlich schwer, irgendwie mit Leuten zu sprechen. Also es waren immer nur Einzelgespräche, aber nichtsdestotrotz hat diese Massenentlassung so stark dafür gesorgt, dass die Menschen ein Thema damit hatten und sich einfach ungerecht behandelt gefühlt haben, dass es einfach so eine Eigendynamik hatte, dass es auf einmal jedem wichtig war. Und das war so eine Dynamik, die ich vorher nicht kannte, weil ich würde sagen, vorher hat dieser Faktor Angst und Unsicherheit überwogen. Und das war dann zu der Zeit nicht mehr so. Also da waren die Menschen wütend und auch durchaus mehr bereit, etwas dagegen zu machen, dass es einfach nochmal so kommt. Und ich muss dazu sagen, wir hatten großes Glück mit unserem Gewerkschaftssekretär, der unheimlich aktiv war. Ich kann mich noch daran erinnern, weil ich damals auch schon ein bisschen skeptisch war, ob das überhaupt nochmal eine erfolgreiche Bewegung geben kann, habe ich mich mit dem dann noch getroffen. Er ist dann zwischen den Jahren, hat er mich zu Hause besucht. Ich habe mich mal 2 Stunden mit dem unterhalten. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, was kann man schon machen? So, also ich war mir selber unsicher, ob das eine Geschichte ist, für die ich mich nochmal proaktiv einsetzen möchte, weil ich vorher auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass es einfach sehr schwierig ist. Und ja, letzten Endes hatten wir viel digitales Organizing. Klingt total smart, muss man aber ehrlicherweise sagen, das ist es nicht. Also menschliche Gespräche oder zwischenmenschliche Gespräche und Bindungen, die du auch für solche Themen brauchst, wo Vertrauen eine große Rolle spielt, digital abzubilden, ist eine Notlösung. Und das ist, ich glaube, insofern geglückt, weil die Leute es einfach für wichtig erachtet haben. Ne?
Was heißt digitales Organizing?
Also fängt damit an, dass wir zu Anfang eine kleine WhatsApp-Gruppe hatten, wo wirklich, ich glaube, der erste Schritt war, diejenigen, die sich gegenseitig verifizieren und als vertrauenswürdig einstufen konnten, immer absegnen mussten, ob die nächste Person auch da rein darf.
Ja, krass.
Und ich glaube, das waren 5 Leute. So, und viel mehr waren wir, glaube ich, anfangs nicht. Und ich war einer davon. So, weil auch einfach die Angst sehr groß war, wenn das jemand mitkriegt, der nicht dicht hält, haben wir ein Thema und dann wird es irgendwie wieder boykottiert und dann haben die was gegen uns in der Hand. Und aus dieser Gruppe heraus wurden strategische Entscheidungen getroffen. Wir haben geplant, wie man strategisch an die Betriebsratswahl rangehen kann. Wir hatten das große Problem, dass zu der Zeit natürlich keine Wahlversammlung möglich gewesen wäre. Also eigentlich hätten die gesundheitlichen Einschränkungen und die damaligen Erlasse das Versammlungsrecht rein juristisch nicht ausgehebelt. Aber es war natürlich für keinen irgendwie eine zumutbare Situation. Also man konnte nicht sagen, es gilt zwar irgendwie, weiß nicht, wie die Regelung damals war, du darfst nur mit 2-3 Leuten irgendwie zusammen sein. Aber wir setzen uns dann mit 300-400 Leuten rum. Das wäre natürlich völlig weltfremd gewesen. Und deswegen ist da sehr, sehr viel auch über die Online-Kanäle gelaufen. Also es waren Zoom-Meetings und dann ist der Kreis langsam größer geworden. Es hat sich eine aktive Gruppe in WhatsApp gebildet, wo dann immer aktuelle Infos reingegeben wurden seitens des Gewerkschaftssekretärs und auch die Themen untereinander ein bisschen diskutiert wurden. Und so hat sich, glaube ich, auch eine etwas flächigere Vertrauensbasis und auch einen Sinn dafür entwickelt, in welche Richtung sich das Ganze bewegt.
Und irgendwann musstet ihr ja aber aus der Deckung kommen, oder? Und sagen, jetzt gründen wir den Betriebsrat.
Genau. Irgendwann mussten wir aus der Deckung kommen. Das Problem war, dass die Firma das mitgekriegt hatte. Also die wurden angeschrieben seitens des Gewerkschaftssekretärs. Wir haben die Absicht, einen Betriebsrat bei ihnen zu gründen und wir von der IG Metall betreuen das. So sinngemäß war die Info. Und ich glaube, die E-Mail ist an einem Samstag rausgegangen an die Geschäftsführung und am Montag hing seitens einiger Leute, die nicht in den aktiven Kreisen waren, eine Einladung zur Wahlversammlung.
Die wussten, wer in der Gruppe war?
Nee, die wussten das nicht. Aber nachdem der Gewerkschaftssekretär quasi gesagt hatte, so, wir gründen jetzt mal in der Firma Vicus einen Betriebsrat, hat es 1,5 Tage gedauert, bis dann Akteure, die eigentlich nicht eine Rolle gespielt hatten bis dahin, zu einer Wahlversammlung eingeladen haben.
Das heißt, sie haben versucht, den Move von 2010 einfach nochmal zu wiederholen und euch eure Wahlversammlung oder Versammlung zu stehlen.
Bis heute sind die Umstände nicht geklärt, auf welchen Beweggrund hin diese Leute den Aushang gemacht haben. Aber ja, so. Okay. Und schlussendlich haben wir uns dann dazu entschieden zu sagen, wir wissen nicht, ob der Termin haltbar sein wird und ob der nochmal verschoben wird. Und dann sind wir zu dem Ergebnis gekommen, wir hängen einfach, wir laden auch ein zur Wahlversammlung und hängen aber das gleiche Datum dahin. Das heißt, selbst wenn die, ich nenne es mal anderen Akteure, den Termin verschieben aus Pandemiegründen, dann hängt unserer noch und sie können es nicht weiter verzögern. Aber wir hatten da schon eine Zeitlücke von, ich glaube, 3-4 Monaten.
So, das heißt, wir sind jetzt im Frühjahr 2020 wahrscheinlich irgendwie oder so.
Genau, und es war für, es müsste glaube ich 21 gewesen sein, wenn ich mich nicht irre, aber es war auf jeden Fall für keinen der Akteure, die irgendwie in unserer aktiven Gruppe waren, zumutbar zu sagen, wir warten jetzt noch Monate ab, bis es zu dieser Versammlung kommt. So, und dann haben wir uns mit dem Gewerkschaftssekretär beraten. Der war dann so clever und hat gesagt, wisst ihr was, es gibt da noch eine andere Möglichkeit, ihr könnt auch Vertrauensleute gründen. Und keiner hatte eine Idee, was Vertrauensleute überhaupt sind, was die machen.
Was machen und, die?
Ja, was machen die? Erzähl doch mal.
Ja, genau. Und ja, das haben wir gemacht. So, wir haben uns darauf eingelassen und langsam haben wir dann eine Idee davon bekommen. Also die Vertrauensleute sind ja im Endeffekt die gewerkschaftlichen Vertreter im Betrieb, werden von den Mitgliedern der darin vertretenen Gewerkschaft gewählt. Und das haben wir in der Pandemie auch online durchgezogen, logischerweise. Und auf einmal hatten wir 20, glaube ich, circa 20 Vertrauensleute, die auf einmal ein Akteur im Unternehmen waren und die machen konnten, was sie wollten, um den Sachverhalt einfach mal aufzuklären und zu sagen, was sind gerade unsere Themen. Und das Spannende daran war, dass die Vertrauensleute formal juristisch ja gar nicht diesen Kündigungsschutz haben, von dem man immer bei Betriebsräten ausgeht. Und trotzdem war uns allen wichtig, dass die Betriebsratsgründung ein Erfolg wird. Und dann haben wir gesagt, wir müssen all das aufrollen, was den Leuten hier gerade an schlechten Gedanken dazu im Kopf rumgeistert. Und die erste Aktion, die wir gemacht haben, war, einen Podcast aufzunehmen. Und ich habe den damals eingesprochen, den Podcast. Und der war von der Wahlversammlung 2010 aus der Perspektive eines Beschäftigten, der einfach nur Teilnehmer war und sich gefragt hat, ob das, was da passiert, so richtig ist. Und ja, ich glaube, der ging irgendwie etwas über 10 Minuten. Und der war auch gar nicht so stark wertend. Aber er hat natürlich das, was eigentlich zu der Zeit alle gedacht haben, aufgegriffen. Weil ich bin als Instandhalter auch damals sehr, sehr viel noch rumgekommen und haben natürlich die Bedenken gehört. Viele Leute haben gesagt, das ist wichtig, dass was passiert, aber du wirst schon sehen, da kommt noch was von der Geschäftsführung. Und alle hatten diese Bedenken und genau die haben wir aufgegriffen und haben den Podcast veröffentlicht, auch auf einer Homepage, die parallel geschaltet war, die quasi Zugriffsrechte hatten die Leute im Betrieb. Und ja, ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern. Das ist, glaube ich, an einem Wochenende veröffentlicht worden. Ich bin dann Montagmorgen an die Arbeit, war ehrlich gesagt sehr nervös, weil ich nicht wusste, was passiert und wer hat das Ding jetzt gehört und wie werden die Reaktionen darauf sein, weil es war ja eine totale Systemkritik, muss man ja mal so offen sagen. Also in einer Unternehmenskultur, wo das nie eine Rolle gespielt hat oder spielen durfte, war das echt ein Ding. Und kann mich daran erinnern, ich bin dann mit meinem Werkzeugwagen von der einen Halle in die andere gefahren, während meiner Arbeit und dann kam mein Chef mir entgegen.
Spannend.
Und ich schob meinen Werkzeugwagen und er guckte mich an, ich guckte ihn an, wir guckten uns in die Augen und gingen wortlos aneinander vorbei. Und er hat das gehört. Also,
wie so ein Western.
Ja, tatsächlich, irgendwie so eine sehr merkwürdige Situation, aber ich wusste, er hat das gehört und ich wusste, viele andere haben es auch gehört, weil egal an welcher Maschine ich dann an dem Tag war, alle haben mich angeguckt und so, merkwürdig zugenickt irgendwie.
Wie habt ihr den denn verteilt? Habt ihr den
über die WhatsApp-Gruppe, über die aktiven Gruppe, und wir hatten eine parallel dazu eine Homepage geschaltet, worüber das im Endeffekt dann besucht werden konnte. Und die Zugriffszahlen waren sehr, sehr groß. Also wir wussten, das Ding ist angekommen. Und das Spannende war, dass es so funktioniert hat, weil es hat einfach vielen Leuten, glaube ich, so aus dem Herzen gesprochen. Und das war im Endeffekt, sinnbildlich gesprochen, der Moment, wo wir als Vertrauensleute die Tür aufgerissen haben und gesagt haben, hier sind wir, lebt damit.
Das finde ich total spannend, was du erzählst, weil also oft gelingt Union Busting, was ja in Deutschland oft Betriebsrats-B- und Verhinderung ist, so davon, dass sie Desinformationen verbreiten, ne? Und dass Beschäftigte auch Angst kriegen, einen zu gründen oder nicht irgendwo nicht hingehen oder mit Konsequenzen rechnen. Und ihr habt ja tatsächlich eine Gegenöffentlichkeit geschaffen. Also das finde ich schon sehr bemerkenswert. Jetzt, das wäre auch meine Frage gewesen, hat die Geschäftsführung mitgelesen? Was jetzt meine nächste Frage ist, glaube ich, du hast ja eben beschrieben, das ist ein Platzhirsch im Ort. Haben da auch andere mitgelesen? Ist da irgendwie auch Druck erzeugt worden?
Also die Homepage, die dazu geschaltet war, die hat auch allerlei andere Sachen, ich nenne es mal, verstoffwechselt und thematisiert. Also Führungskraft mahnt Beschäftigten ab, weil der sich einen Kaffee geholt hat oder so. Also all diese Machenschaften, die für Unmut gesorgt haben, die kamen ungefiltert auf diese Homepage. So, und das hat natürlich weder den Abteilungsverantwortlichen noch der Führungsriege und der Geschäftsführung irgendwie geschmeckt. Die haben das mitgekriegt und man hat das dann als betriebsschädigend in unsere Reihen so reingespiegelt. Also das würde ja den Ruf des Unternehmens irgendwie beschädigen. Man muss dazu sagen, das war aber keine Internetseite, die man jetzt irgendwie bei Googlen des Unternehmennamens auf Platz 1 gefunden hätte. Also so, das war eigentlich ein ziemlich internes Ding. Wussten wir auch aufgrund der Zugriffszahlen, dass das ziemlich lokal begrenzt war, vielleicht noch ums Unternehmen rum. Aber es hat natürlich Dinge transparent gemacht, die vorher nicht transparent waren. Und ich kann natürlich verstehen, dass das auf Seite der Inhaber nicht für Beifall sorgt. Aber ich glaube, es war ein unheimlich wichtiger Prozess, weil es nicht nur gezeigt hat, ja, es läuft was schief, sondern wir wissen darum und das ist jetzt einfach mal Schluss damit, dass das hinter verschlossener Tür passiert. Das geht so nicht. Und es hat auch unter den Abteilungen natürlich Verständnis geschaffen, weil vorher ist natürlich jeder Arbeitsbereich so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Und jetzt konnten alle live mitlesen, ja, was ist denn bei denen da drüben eigentlich ein Thema? Warum kriegt man denn da irgendwie eine Abmahnung, wenn man sich irgendwie einen Kaffee holt? So. Und das haben die Vertrauensleute gnadenlos mit allen Themen, die irgendwie in der Belegschaft die Monate danach eine Rolle gespielt haben, durchgeboxt. Und das hat so ein breites Fundament geschaffen, dass die Geschäftsführung da keinerlei Möglichkeiten zu hatte. Also es war ein total wichtiger Prozess und ich bin bis heute davon überzeugt, dass wenn der so nicht stattgefunden hätte, hätten die Betriebsratswahlen auch nicht stattfinden können in der Form. Und wir hätten nicht diesen Erfolg und auch nicht diese Verankerung in der Belegschaft, weil die Menschen natürlich auch gemerkt haben, hey, das sind meine Themen und ich kann da ja auch was zu sagen. Und das Beste war, es war ja anonym. Also wenn sich Hans Meier beschwert hat, dann wusste ja keiner, dass es von Hans Meier kam, aber alle wussten, was das Thema ist. So, und das war total wichtig.
Aber das heißt, die Leute haben euch Sachen geschickt und ihr habt die dann anonymisiert vorgelesen?
Die sind auf der Internetseite veröffentlicht worden. Also es gab einen Newsblog, nannte sich das. Das war quasi wie so eine Art Live-Ticker. Und man hat pro Tag, ich sage jetzt mal, 1 bis 3 oder 4 aktuelle News dazu gekriegt, was läuft denn gerade im Unternehmen und womit haben wir eigentlich gerade ein Problem. So, und das waren manchmal, ich sag mal, Dinge von geringer Reichweite oder Tragweite und manchmal waren es Sachen, wo auf einmal 20, 30 Leute gesagt haben, ja, das betrifft mich ja auch, das kann ja nicht sein. Und ich glaube, das war so wichtig, weil Unternehmen wirken auf mich oft wie ein abgeschlossener Bereich. Und dann fehlt den Beschäftigten dort der Abgleich mit dem, was eigentlich gängiger Standard sein dürfte oder sollte. Und diese Plattform hat genau das geschaffen. Also einen zweiten Punkt und auf einmal konnte man sich verorten zwischen zwei Punkten und nicht nur mit dem Unternehmenspunkt. Und ich glaube, das war der Schlüssel, ja.
Ab da lief es easy mit eurer Geschäftsführung und die haben gesagt, juhu, super, gründet mal den Betriebsrat.
Also easy will ich nicht sagen. Ich will es aber auch in den Rahmen setzen, dass es mit Sicherheit Betriebe gibt, bei denen das erheblich heftiger läuft und wo die Konflikte noch eine ganz andere Dimension haben und viel persönlicher werden, als es bei uns überhaupt der Fall war. Das muss ich ganz klar sagen. Aber ich glaube, irgendwann hat die Geschäftsführung erkannt, okay, wir kommen da nicht dran vorbei. Also das Thema ist viel zu groß und viel zu flächig Thema, als dass wir jetzt aktiv werden könnten. Und das Spannende war auch, alle Bedenken, die die Beschäftigten hatten, was könnte für eine Intervention von der Geschäftsführung kommen, wurde auch veröffentlicht. Und damit war der Weg zur Intervention für die Geschäftsführung zu. Ob sie den jetzt gehen wollten oder nicht, will ich damit nicht sagen oder werten. Aber die Option war verbaut, weil alle haben damit gerechnet. Und ich glaube, das hat es auf jeden Fall vereinfacht. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich relativ gut durchgekommen und haben die Betriebsratswahl auch erfolgreich gemeistert. Also wir hatten eine sehr, sehr hohe Wahlbeteiligung. Ich habe irgendwie jetzt die Tage, bin ich nochmal drüber gestolpert. Ich glaube, irgendwie ist es um die 87%. So, was schon echt ziemlich vernünftig ist. Ja. Und wir hatten auf unserer, also wir hatten eine Listenwahl. Es gab, ich sag mal, eine Liste IG Metall und eine, die eher so aus dem Bürokreis kam. Und ja, die offene Liste der IG Metall hatte 82 Leute da draufstehen. Und das bei einem 500-Mann-Betrieb ist auch echt ein Brett. So, also der Rückhalt war sehr, sehr groß. Lustigerweise war es, wir haben uns damals mal mit Volkswagen Baunatal verglichen, das ist ja so der größte Arbeitgeber mit irgendwie 16.000 Leuten, die hatten einen Listenplatz weniger. Also deren Liste war kleiner als unsere. So, sagt natürlich nicht viel aus, aber ich glaube, was da erkennbar wird, ist, dass es einfach vielen Leuten wichtig war.
Jetzt ist das ja oft so, wenn Beschäftigte so entschlossen und so mutig sind wie ihr, kommen ja Arbeitgeber oft, also das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, womit, was du erzählt hast, ist ja Datenschutz oder Betriebsfrieden. Also oft holen sie sich ja rechtliche Argumente und oft auch rechtliche Unterstützung, um das erstmal zu skandalisieren. Wie war denn das bei euch? Gab es auch diese Reaktion?
Gab es auch, ja. Es war so, dass im Zuge des Kündigungsprozesses von den 77 Leuten, wo dann auch die IG Metall durch eine Sammelklage die Interessen der einzelnen Gekündigten vertreten hat, ist rausgekommen, wer die Rechtsberatung des Arbeitgebers ist. Und das ist dann durch Zufall rausgekommen. Und das ist eine sehr renommierte Union-Busting-Kanzlei, so würde man die betiteln. Die ist deutschlandweit bekannt. Und ich kann mich an den Tag noch sehr genau erinnern, weil zu dem Zeitpunkt waren zwar schon alle empört darüber, dass die Leute entlassen wurden, aber keinem war die Dimension klar. Und dann ist auf einmal rausgekommen, das ist jetzt nicht nur der Wille der Geschäftsführung, sondern die arbeiten auch mit einer Kanzlei zusammen, die wirklich mit harten Bandagen kämpft. Also die gegen Leute mit, ich nenne es mal Mitteln vorgehen, die eigentlich völlig unfair sind aus meiner Sicht. Und als das rauskam und die Machenschaften dieser Kanzlei, die in anderen Betrieben sehr, sehr extrem gewütet hat, rauskam, das ist wie eine Stichflamme durch den Betrieb gegangen. Also das hat, glaube ich, keine 2 Stunden gedauert und jeder wusste, was da los ist. Und das hat für so eine Empörung gesorgt, dass man sich als Familienunternehmen versteht und auch als solches betitelt und wir sitzen ja alle im gleichen Boot und so. Und dann geht man mit solchen Rechtsmitteln gegen die Leute vor. Das Spannende ist, man hat die nie bis ins Äußerste ausgereizt, die Rechtsmittel. Aber allein, dass die Bereitschaft dazu besteht, mit so einer Kanzlei zu kooperieren, hat die Leute ehrlich gesagt fertig gemacht. Also da hat keiner mehr an den guten Willen oder ein Missverständnis geglaubt, sondern die Fronten waren geklärt.
Also hattet ihr die Kanzlei vorher?
Nee.
Aber ihr wusstet mit dem Namen gleich was anzufangen?
Nee, auch nicht. Das ist dann durch den Gewerkschaftssekretär, der irgendwie saß ja dann in 1-2 Terminen und irgendwann dachte er sich, ja, irgendwie, das kommt mir doch so bekannt vor. Und dann hat er mal gegoogelt. Und dann kam raus, dass selbst Günter Wallraff schon gegen die Kanzlei Ermittlungen geführt hat. Und ja, das macht sich halt nicht so gut. Ne? Also aber von uns hat das gar keiner gewusst. Und bis zu dem Zeitpunkt war mir das eigentlich auch noch nicht mal so bewusst, was Union Busting eigentlich ist oder was das bedeuten kann. Und so bin ich dann auch in die Kreise reingeraten und habe mich mit Leuten vernetzen dürfen, die einfach furchtbare Erfahrungen gemacht haben. Nicht nur mit dieser Kanzlei, sondern auch mit anderen. Und deswegen war mir dann die Dimension dessen bewusst. Und wir konnten uns darauf vorbereiten, was passieren könnte. Das ist bis heute in dem Umfang nicht passiert, glücklicherweise. Aber ich sag's mal so, wir sind nicht ohne Deckung ins Amt gekommen. Also wir haben die Fäuste hochgenommen und wussten, was passieren kann. Und ich glaube, auch das war wichtig, dass da keiner irgendwie naiv und blauäugig, und das wird schon irgendwie, sondern wir waren vorbereitet. Also schlussendlich, wir haben mit dem Schlimmsten gerechnet. Also von Abmahnung bis Kündigung von allen betrieblich Aktiven, Vorgehen gegen, ich sag mal, alle, die irgendwie nur die Stimme erheben. So, das war schon das Szenario, auf was wir uns irgendwie wenigstens mental vorbereitet haben, auch wenn uns bewusst war, dass es mit dem Maß an öffentlicher Unterstützung, was wir zu dem Zeitpunkt hatten, wäre halt, ich will nicht sagen Selbstmord gewesen, aber da hätte die Firma dermaßen drunter gelitten, dass ich glaube, das war denen auch bewusst. Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund war, warum sie es nicht gemacht haben, aber damit haben wir gerechnet. Gekommen ist es nie so weit. Also ich würde sagen, trotzdem, dass die Kanzlei auch heute noch den Arbeitgeber berät und aktiv ist, nimmt sie eher die Rolle eines, ich nenne es mal, einer normalen Rechtsvertretung ein, in Anführungsstrichen. Es passieren zwar trotzdem merkwürdige Sachen. Jetzt haben wir, glaube ich, nächsten Monat nochmal Versetzungsverfahren von, ich glaube, beantragt waren über 150 Leute, die versetzt werden sollten. So, trifft sich überhaupt nicht oder stimmt überhaupt nicht mit unserer betrieblichen Realität überein, nach unserer Wahrnehmung. Das Einzige, was wir rauslesen oder interpretieren können, ist, dass man eigentlich versucht, alles mal abzufrühstücken und dann zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Rechtsprechung, wir müssen den Betriebsrat vielleicht nicht mehr beteiligen, wir machen es jetzt ohne euch. So, also da versucht man, glaube ich, noch so ein bisschen Lücken zu finden, wo man nicht mit uns kooperieren muss. Ich hoffe jetzt mal, dass die Rechtsprechung sich da nicht beirren lässt. Aber genau, das sind eigentlich so die Dinge, die stattfinden.
Aber letztendlich war eure Chefetage, euer Management ja nicht erfolgreich. Und auch wenn die Kanzlei überhaupt also das Ansinnen hatte, ja auch nicht. Ne? Also weil, das wollen wir ja nicht unterschlagen. ihr konntet den Betriebsrat wählen und ihr seid auch im Amt und du bist auch im Amt. Ne? Das korrekt, ist ja. Tatsächlich. Und du hast gesagt, du hast dich auch mit Leuten, die auch Union-Busting-Erfahrungen haben, vernetzt. Würdest du denn rückblickend sagen, das, was ihr da erlebt habt, das ist wirklich Union-Busting gewesen? Das ist lupenreines Union-Busting? Habt ihr euch nochmal hingesetzt und eine Analyse gemacht?
Ehrlich gesagt nicht. Und ich würde es jetzt für mich subjektiv so beantworten, dass ich glaube, dass es sehr schwimmende und fließende Grenzen hat. Für mich und meine Rechtsvorstellung leben wir in einem Rechtsstaat und ein Betrieb hat jederzeit das Recht, einen Betriebsrat zu gründen. Und alles, das ist meine Interpretation, alles, was seitens Arbeitgeber dagegen unternommen wird, ist für mich schon eine Form von Union-Busting. So, Gleiches gilt natürlich für, Union heißt ja Gewerkschaft, so, also die Gewerkschaften spielen dabei natürlich auch immer eine aktive Rolle. Und insofern ist auch alles, was sich für mich gegenüber Gewerkschaften in Betrieben richtet, ob es das Schlechtreden ist oder das bewusste Fehlinterpretieren oder Aufwiegeln der Beschäftigten gegen ihr gutes Recht, sich einer Gewerkschaft anzuschließen. Das steht im Grundgesetz. So, das ist für mich per se Union-Busting, ja. Ich will aber auch nicht unterschlagen, dass es in dem Zuge viel, viel härtere Ausprägungen gibt, die in anderen Betrieben stattfinden, die uns glücklicherweise nicht ereilt haben. Insofern muss man das auch noch mal differenziert betrachten. Aber trotzdem ist es für mich irgendwie keine Rechtfertigung oder Entschuldigung, sowas machen zu dürfen.
Habt ihr denn eine Analyse, warum eure Chefs eigentlich keinen Betriebsrat haben wollten? Die könnten ja auch sagen.
Ja, billiger, ne? Machen wir jetzt einfach. Wow. Ja.
Also sich eine teure Kanzlei reinzuholen und so, das kann ja auch nicht günstig gewesen sein, oder?
Nee, ist es mit Sicherheit nicht. Über die genauen Kosten bin ich jetzt gar nicht so genau auf dem Laufenden. Ist jetzt eine Mutmaßung. Ich glaube, dass in Führungskreisen oft das Bild vorherrscht, ich treffe die Entscheidung und sonst keiner. So, ist aber, wie gesagt, eine Mutmaßung. Was da noch für Dimensionen eine Rolle spielen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es gibt mehr als genug positive Beispiele, wo Unternehmen effektiv mit einem Betriebsrat auskommen und auch eine gute Kooperation miteinander haben, an denen man sich durchaus mal ein Beispiel nehmen kann. Und ich glaube, dass es immer schlechter ist, wenn man in einem Betrieb zwei Institutionen oder Positionen hat, die gegeneinander kämpfen müssen. Und ich sage jetzt bewusst kämpfen. Meinungsverschiedenheiten gehören dazu und auch Differenzen zu besprechen und auszutragen gehören dazu. Das ist so. Es gibt da einen Interessenskonflikt zwischen Betriebsräten und Geschäftsführungen, aber es gibt meiner Meinung nach auch gemeinsame Schnittmengen. So, und das differenziert zu betrachten, finde ich wichtig, warum man jetzt per se eine Auffassung ist, man möchte gar keinen Betriebsrat und man möchte keine Gewerkschaft, ist in meiner Wahrnehmung dadurch geprägt, dass da eigentlich ein Prozess der Selbstwirksamkeit seitens der Belegschaft hintersteht. Das heißt, in dem Moment, wo die Menschen ihre Rechte kennenlernen und davon Gebrauch machen und sich mit einem Betriebsrat proaktiv dafür einsetzen oder mit Hilfe von Gewerkschaften, verliert man als Geschäftsführung oder als Management oder als Führungskraft vielleicht ein Stück die Machtposition und Verfügungsgewalt über diese Menschen. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich eine Haupttriebfeder sein dürfte. Und ich bin auch der Auffassung, dass wir es uns unter gar keinen Umständen gefallen lassen dürfen.
Was ihr ja auch geschafft habt, nicht nur, dass ihr jetzt einen Betriebsrat habt, also das ist ja wirklich eine schöne Geschichte, dass ihr es geschafft habt, aber worum ihr auch gekämpft habt, ist ja auf Augenhöhe, ne? Auf Augenhöhe gesehen zu werden. Wie ist denn das jetzt? Gibt es diese Augenhöhe? Tina lacht schon.
Ich glaube, das muss man näher, ja, es ist total schwierig, da ein differenziertes Lagebild zu geben, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich würde sagen, in manchen Themen sind wir auf einem guten Weg, in manchen Themengebieten nicht und in manchen gar nicht. So, ich glaube, dass das wahrscheinlich so die treffendste Beschreibung ist.
Aber das heißt, ihr seht euch auch öfter vor Einigungsstellen? Also vielleicht kannst du ja nochmal kurz erklären. Ja, oder ist das dann so, dass ihr schon, wenn ihr was nicht beschließt, was ablehnt, dass ihr dann in Diskussion geht? Oder seht ihr euch dann von der Einigungsstelle?
Doch. Also wir haben einen sehr aktiven Austausch, was die juristischen Kommunikationswege betrifft. Wir treffen uns auch gelegentlich mal vorm Arbeitsgericht, um gewisse Sachverhalte zu klären. Und Einigungsstellenverfahren haben wir auch schon mehrere jetzt hinter uns. Wir haben auch eine sehr ausgiebige Einigungsstelle, die jetzt mittlerweile, ich glaube, circa 33, 34 Sitzungstage umfasst, was auch schon echt ein Apparat ist. Also das ist auch kein kleines Thema. Ich glaube aber, dass es für uns insofern als Betriebsrat nicht schlimm ist, weil wir uns nicht in die Tasche stecken lassen. So, also wir haben eine Haltung, wir können die vertreten, wir können die auch mit einer Mehrheit der Belegschaft vertreten und dann ist das so. Und ob man das jetzt arbeitgeberseitig dann mitträgt oder nicht, ja, dann muss das halt irgendwie geklärt werden. Ich bin jetzt kein großer Freund von den juristischen Klärungswegen, weil die auch sehr langwierig sind. Ich würde mir da ein bisschen mehr Miteinander und gesunden Menschenverstand wünschen. Aber ich glaube, von uns hat überhaupt keiner eine Scheu, die Konflikte auszutragen, wenn sie geführt werden müssen.
Ihr habt ja mit dem Konfliktweg auch echt Erfolg gehabt. was würdest du denn, Union Busting nimmt ja tatsächlich auch zu. Also es gibt immer weniger Betriebsräte in Deutschland. Es gibt immer mehr Fälle von Betriebsrats-B- und Verhinderungen, wahrscheinlich. Also es gibt keine offiziellen Zahlen. Wenn jetzt das jemand hört und denkt, ich würde auch gerne Betriebsrat gründen, aber ich habe auch ein bisschen Angst. Könntest du der Person was empfehlen?
Macht es in jedem Fall trotzdem. Also ich hatte ja vorhin von diesem Moment gesprochen, wo meine Führungskraft mir entgegenkam, nachdem ich den Podcast eingesprochen hatte. Und für mich war der Moment sehr wichtig, weil ich gemerkt habe, ich möchte mich nicht mehr verbiegen und ich möchte mich auch nicht mehr mit meiner Meinung verstecken. Das heißt nicht, dass ich allen mit meiner Haltung auf die Nerven gehen muss. Aber ein Rückgrat zu entwickeln in dieser Gesellschaft ist, glaube ich, das, was wir jetzt gerade ganz dringend brauchen. Und das ist für mich nicht nur eine politische Frage, die die gesamte Gesellschaft betrifft, sondern natürlich auch unsere Existenz in den Betrieben. Weil wir verbringen einen Haufen Zeit da. Und lustigerweise ist ja in einer rechtsstaatlichen Demokratie, wo eigentlich alle Ämter gewählt werden, ist der Betrieb einer der wenigen Orte, wo das nicht der Fall ist. Und trotzdem haben wir da Autoritäten und Hierarchien, wo Menschen Verfügungsgewalt über uns als Beschäftigte haben, ohne dass wir die dahin gewählt haben. Und sich dem nicht immer um jeden Preis zu beugen, halte ich für ganz, ganz wichtig. Nicht nur für ein Selbstverständnis, sondern auch, um an der Situation wachsen zu können. Und ich würde dieser Person in jedem Fall raten, sprecht euch ab. Ihr habt mit Sicherheit vertraute Kolleginnen und Kollegen, mit denen ihr mal darüber in Ruhe sprechen könnt. Ihr könnt euch privat treffen. Zieht in jedem Fall die Gewerkschaft hinzu, die für euch zuständig ist. Mittlerweile gibt es in vielen Gewerkschaften spezielle Leute oder Personengruppen, die sich mit dem Thema Union Busting auseinandergesetzt haben und die da eine bessere Idee von haben und die euch da weiterhelfen können. Und insofern würde ich allen raten, macht es in jedem Fall. Also es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als sich dann die nächsten Jahrzehnte in einem schlechten Abhängigkeitsverhältnis zu bewegen, wo man das Gefühl hat, schlecht behandelt zu werden und sich dem unterwerfen zu müssen. Das macht uns, glaube ich, als Menschen charakterlich einfach kaputt.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, Raphael.
Ich habe auch ein bisschen Gänsehaut. was würdest du denn sagen, was war so euer letzter großer Erfolg? Vielleicht auch nochmal mit so einem, also als Betriebsrat jetzt, was habt ihr entschieden, wo ihr für die Beschäftigten was raushauen könntet? Weil so schön das eine Abschlussrede gewesen wäre, aber ich muss leider mal einhaken, weil die meisten Leute ja doch nicht wissen, was entscheidet denn so ein Betriebsrat mit? Wir hatten ja auch schon eine Folge, wo wir auch gemerkt haben, wo Grenzen sind, wo der Betriebsrat nicht viel entscheiden. Aber was würdest du sagen, waren so die ein, zwei Punkte, wo du sagst, da konnten wir wirklich was für die Leute rausholen, weil wir einen Betriebsrat hatten oder einer sind?
Also ganz allgemein gesagt, einmal an all den Punkten, wo wir bis heute nicht nachgegeben haben, weil wir der Überzeugung sind, wenn wir nachgeben würden, wäre es zum Nachteil der Beschäftigten. Und überall da, wo wir uns schützend vor die Belegschaft stellen, das sind für mich alles Erfolge, ganz allgemein durch die Bank weg. Und um es konkreter zu machen, es wurde vor, ich glaube, jetzt ist es zwei Jahre her, wurde bei uns eine weitere Abteilung geschlossen. War jetzt prozesstechnisch halb so wild, weil es gab auch eine moderne Fertigung, die das quasi abgelöst hat. Aber da haben natürlich auch Leute gearbeitet. Und wir haben das hingekriegt, dass da niemand gekündigt werden musste. Wir haben das hinbekommen, dass die Leute weiterqualifiziert wurden auf ihre neuen Arbeitsplätze, haben das Personalkarussell mehr als einmal drehen müssen für Leute, die an ihrem neuen Platz nicht zurechtgekommen sind. Und auch das haben wir irgendwie mehr oder weniger ziemlich erfolgreich gemeistert. Wir haben zwei Jahre weiter das Gehalt festschreiben können für die Beschäftigten, auch wenn sie sich auf einen Arbeitsplatz beworben oder versetzt gesehen haben, wo sie weniger verdienen. Wir haben eine Arbeitszeitreduzierung für andere Bereiche in dem Zeitraum durchgesetzt, der auch finanziell entsprechend vergütet wird, weil es ein Vollkontisystem ist. Und das haben wir alles im Zuge dieser Abteilungsschließung mitgemacht. Und das war ein relativ großes Paket, wo ich heute noch drauf gucke und sage, eigentlich ist das echt gut gelaufen und ich möchte mir eigentlich nicht ausmalen, wie es jetzt gekommen wäre, wenn da keiner seinen Senf seitens der Belegschaft mit hinzugegeben hätte.
Habt ihr denn endlich einen Tarifvertrag?
Nee, leider nicht.
Dann kommst du in die nächste Folge.
Es ist immer noch Luft nach oben. Ne? Also, alles andere wäre auch langweilig.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Raphael. Genau. Katja hat es schon gesagt, wenn ihr dann den Tarifvertrag erkämpft habt, dann kommst du nochmal her.
Ja, sehr gerne.
Erzählt, wie ihr das gemacht habt. Aber danke für die Einblicke. Ich glaube, da können viele von lernen.
Und danke für euren Mut.
Katja, ich fand das Gespräch mit Raphael richtig interessant. Was hast du denn mitgenommen?
Ja, erstmal wieder, wie viel Mut es braucht und dass es eine Entscheidung ist, von den Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, jetzt machen wir das und wir wissen, was auf uns zukommt. Also dass es selten der Fall ist, dass es zufällig einen Betriebsrat gibt und zufällig da gewählt wird, sondern dass es eine Entscheidung der Beschäftigten ist und die sich dafür sehr gut vorbereiten müssen. Ja, und dass es da eben da auch immer eine Gegenwehr gibt. Ja, was nimmst du denn mit?
Also mir sind vor allen Dingen zwei Sachen hängen geblieben in dem Gespräch. Also mir sind sehr viele Sachen hängen geblieben, aber zwei haben für mich nochmal besonders herausgestochen. Und das eine ist, dass sie dieses Mittel der Gegenöffentlichkeit so gut eingesetzt haben. Also das begegnet mir, also ich beschäftige mich als Journalistin ja auch oft mit Union-Busting. Und das gelingt oft Betriebsräten oder solchen, die es werden wollen, nicht so gut, ihre Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Die haben schon das Gefühl, das ist doch alles klar oder irgendwie so. Oder wir haben doch mal ein Gespräch geführt vor 2 Wochen und die haben wirklich darüber nachgedacht, wie nehmen wir alle mit? Also vielleicht war auch diese besondere Situation mit Corona dem geschuldet, aber ich glaube, das ist was, wovon viele andere lernen können, weil gerade diese Desinformation, da kann dann halt auch die Angst in den Betrieb kommen und so. Und es können halt auch einfach so Management etc. für sich nutzen. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall was zu lernen. Und das andere ist, wie er erzählt hat, dass er dieses Treffen mit der Gewerkschaft hat und dann dran geblieben ist. Raphael wusste einfach sehr genau, was da auf ihn zukommen kann. Und ich erlebe das auch oft, dass mich Beschäftigte anrufen und sagen, hey, kannst du mal recherchieren? Und dann ist es aber eigentlich schon zu spät. Und ich glaube, das passiert Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, glaube ich, auch öfter. Und die wussten einfach, was auf sie zukommt. Die hatten eine sehr klare Analyse von dem, was das Unternehmen nicht möchte, nämlich einen Betriebsrat, und was sie auch anwenden könnten, und waren darauf vorbereitet. Und ich glaube, wenn mehr Beschäftigte sich so klar wären, dass ihre Chefs nicht ihre Freunde sind und auch einen Plan machen, dann würde vielleicht weniger oft Union Busting stattfinden. Ich weiß es nicht genau, das ist jetzt Wunschdenken, aber das ist mir schon sehr hängen geblieben.
Ja, und warum das auch so gut funktioniert hat, ist ja, dass sie gelernt haben beim ersten Mal, was passieren kann, und es trotzdem nochmal versucht haben mit einer viel intensiveren Vorbereitung. Also, dass sie nicht gesagt haben, ja, geht nicht hier. Also, ich höre das ja als Gewerkschaftssekretärin so oft, geht hier nicht mit Betriebsrat. Ich so, ja, doch, geht schon, die müssen es halt nur wollen. Und vor allen Dingen auch zusammenhalten. Und ich war sehr beeindruckt davon, wie viele technische Mittel sie auch eingesetzt haben. Also, einen Podcast, eine Homepage. Ich glaube, es gab sogar noch viel mehr, den Blog, dass sie wirklich Zeit und Energie angewandt haben, um die Leute mitzunehmen und nicht, ach ja, Mist, wir müssen ja die Leute noch irgendwie mitnehmen. Weil in so einer Situation, wo die das machen wollen, natürlich schnell im Angriff der Geschäftsführung stehen, konzentriert man sich zu schnell darauf, was man damit macht, und vergisst, dass es eigentlich mehr auch darauf ankommt, die Leute mitzunehmen, deren Interessen man ja eigentlich vertreten will. Und diesen Fokus zu haben, das hat mich auch sehr beeindruckt, dass sie da so konsequent waren und auch immer noch sind.
Voll. Ich möchte auch nochmal sagen, wie besonders das ist, so jemanden zu finden, der das erzählen kann, dass sie erfolgreich waren. Also, wir hatten ja zur Einleitung auch die aktuellen Zahlen, also immer weniger Beschäftigte werden von Betriebsräten vertreten, Geschäftsstellen berichten davon, dass sie Union-Busting erleben oder das begleiten. Und auch ich als Journalistin habe nicht viele Fälle, in denen Beschäftigten das geglückt ist, sich dem zu Wehr zu setzen. Ich habe eigentlich eher die anderen Fälle. Das ist natürlich anekdotische Evidenz und hat natürlich auch damit zu tun, dass man als Journalistin eher auch kontaktiert wird, wenn irgendwie jetzt nicht was Gutes passiert. Aber ich finde es trotzdem total toll, also das mal andersrum erzählen zu können.
Ja, und wahrscheinlich sind auch die Berichte in den Medien, wo es wirklich ja auch meist Extremfälle sind, große bekannte Tech-Unternehmen oder ja, was man eben so hört, dann oft erwecken den Schein, als wäre es nur dort der Fall, dass Betriebsräte es schwer haben, also in der Gründung, aber auch in der täglichen Arbeit. Und da kann ich sagen, nee, das ist tatsächlich tägliche Interessengegensätze, die da aufeinanderstoßen zwischen der Arbeitgeberseite und den Beschäftigten. Und das endet auch nicht mit der Betriebsratswahl, das geht dann auch weiter. Und das hat Raphael ja auch gut erzählt, dass er da auch sehr entschieden mit seinen Kolleginnen weitergemacht hat und dann auch zu sehen, das ist tatsächlich überall so, auch wenn ich denke, mein Arbeitgeber ist vielleicht total nett oder wir sind ein Familienunternehmen oder was auch immer, überall ist es erstmal ein Interessengegensatz, weil kein Arbeitgeber möchte einen Betriebsrat, der ihm reinreden kann. Ich glaube, so pauschal bin ich jetzt mal, dass ich das behaupte, weil es einfach im Grundsystem nicht angelegt ist, dass Arbeitgeber das wollen, weil natürlich dadurch mehr Rechte durchgesetzt werden können als ohne Betriebsrat. Und zu sehen, dass das Teil der Sache ist und nicht nur zufällig so, das hat Raphael ja auch nochmal gut geschildert. Eine Demokratie in Betrieben passiert halt nicht, sondern das ist das, wofür die Beschäftigten sich da einsetzen. Und dafür haben sie ihre Rechte, müssen sie halt kennen. Ich glaube, da würde ich auch sagen, das hat dazu gehört neben der Öffentlichkeitsarbeit, dass die auch wussten, das steht uns zu.
Ja, und das ist auch, also was nochmal klar geworden ist, ist, dass es wirklich einfach nicht unbedingt eine betriebswirtschaftliche Frage ist, sondern dass es tatsächlich eine klare Machtfrage irgendwie an dem Widerspruch von Kapital und Arbeit ist.
Na Mensch.
Zum Ende noch mal ein paar große Worte.
Wenn wir schon Klassenfrage heißen, ne?
Genau, wollen wir das auch mal sagen. Ja, und gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass Beschäftigte da auch einfach oft allein auf weiter Flur stehen, ne? Also da ist es ja jetzt tatsächlich nicht dazu gekommen, dass es eine politische, also dass es eine rechtliche, dass sie wirklich vor Gericht gelandet sind mit ihrer Betriebsratsgründung so. Aber auch da gibt es ja zum Beispiel kaum Verurteilungen. Also ne, das ist auch, wenn Union Busting stattfindet, oft gibt es Einigungen, weil die Leute auch einfach langsam mal wieder Geld brauchen oder dem Druck nicht standhalten. Staatsanwälte stellen total oft ein, wenn Betriebsräte klagen. Also genau, es gibt da einfach auch, also wenn sich das dann auf das Feld des Rechts bewegt, heißt das auch nicht unbedingt, dass sie gewinnen, auch wenn es wir auf dem Papier Recht haben.
Ja, und oft ist die Information, dass es tatsächlich strafrechtlich relevant ist, für einen Betriebsrat zu behindern. Das ist kein, ja, okay, das darf man nicht, sondern es ist wirklich ein strafrechtlich relevanter Punkt. Und da braucht man dann erstens Menschen, die da vielleicht auch mal eine Anzeige stellen, aber vor allen Dingen brauchen wir auch Menschen in den Gerichten, die darüber Bescheid wissen und die damit was anfangen können. Denn das ist meistens auch eine Ebene, wo es versagt, wo Strafanzeigen auch nicht weiterkommen, weil auch der Tatbestand an sich nicht als Tatbestand identifiziert wird, sondern als, und das höre ich sehr oft, Konflikt zwischen. Sollen die sich doch einfach einigen? Und dass es aber ein ganz harter Kampf auch ist um demokratische Mitbestimmung in einem sehr unsichtbaren Raum, den man nicht sieht, das ist oft gar nicht so klar. Auch nicht für die Öffentlichkeit, aber vor allen Dingen auch nicht in den Gerichten.
Ja, genau. Also theoretisch könnten Arbeitgeber, die Union busten, bis zu ein Jahr ins Gefängnis. Aber ich kenne keinen Fall, in dem das passiert ist. Also falls jemand einen kennt da draußen, bitte melden. ja, genau. Du hast es ja schon gesagt, das hat auch einfach oft mit Unkenntnis zu tun. Also es gab hier in Berlin bei der letzten rot-rot-grünen Regierung ja mal so eine Art Modellprojekt der Linkspartei. Die haben das, glaube ich, angestoßen. Und das finde ich tatsächlich mal ein total gutes Beispiel für linkes Regieren gewesen. Die wollten eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft Union-Busting schaffen. Also tatsächlich da mal das Zusammenziehen und auch die Staatsanwälte entsprechend schulen. Leider musste dann neu gewählt werden. Das Drama kennen vielleicht noch einige. Und ich glaube, seitdem ist das Projekt beerdigt. Also zumindest hat man nichts mehr davon gehört. Und auch auf politischer Ebene ist es natürlich irgendwie total schwierig. Also im jetzigen Koalitionsvertrag, noch haben wir ja die alte Bundesregierung, steht ja, obwohl die Koalition gibt es ja nicht mehr, ne? Also vielleicht stand ja auch drin, dass sie also Betriebsrats-B und Verhinderung zum Offizialdelikt machen wollen. Und das hätte bedeutet, dass eben nicht nur die Betriebsräte, die davon betroffen sind, das anzeigen können, sondern dass die Staatsanwälte ermitteln müssen oder ne, also die Polizei ermitteln muss, wenn sie davon Kenntnis erlangt. Und also ich wage jetzt mal eine düstere Prognose, die ich trotzdem für realistisch halte. Ich würde sagen, die nächste Bundesregierung nimmt Offizialdelikt nicht mehr mit in den Koalitionsvertrag, weil wir selbst dann keine schwache SPD mehr drin haben. Aber ich lasse mich auch ins Bessere überzeugen.
Ja, aber auch so weht ja schon ein sehr demokratiefeindlicher, autoritärer Wind. Und je mehr das stattfindet, ist natürlich auch den Kampf um demokratische Rechte in Betrieben gar nicht mehr, also die Leute verstehen es oft gar nicht so richtig, worum es geht, was Betriebsräte eigentlich machen. Aber ich finde auch, das wird in politischen Diskussionen, die wir auch als Linke führen, oft nicht erwähnt. Und ich bekomme meine Kolleginnen und Kollegen nicht zu Demokratie-Demos, weil die sagen ja, welche Demokratie? Wenn ich den Betrieb betrete, ist die ja eh vorbei und ich verbringe dann nur mal 12 bis 13 Stunden. Und daher ist es, was Raphael gesagt hat, sehr wichtig, wenn wir da nicht demokratische Rechte kämpfen, kriegen wir sie auch in der Gesellschaft irgendwann nicht mehr. Insofern bin ich sehr dankbar für das heutige Interview und habe da auch selber nochmal viel mitgenommen.
Das war Klassenfrage. Wir sind Katja und Nina und der Podcast wird präsentiert vom Jacobin Magazin.
Habt ihr Themen für uns? Steckt ihr selber in einem Kampf oder würdet gerne mal in unserem Podcast kommen? Habt ihr Kritik oder Lob? Dann schreibt uns gerne bei Instagram an oder auch per E-Mail unter klassenfrage@jacobin.de.
Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert Klassenfrage doch bei Spotify, Apple oder wo ihr sonst so Podcast hört. Abonniert uns auch gerne bei Instagram und leitet gerne diese Folge an eure Kolleginnen, Verwandten und Freunde weiter.
Bis zum nächsten Mal.